Hallo zusammen, ich bin Christian Theune. Ihr habt mich vielleicht gestern schon gesehen. Und statt dass ich irgendwie große abgehobene Themen heute mache, bringe ich euch ein bisschen Technik mit. Und das wird dann auch sehr praktisch und sehr viel Code. Und ich hoffe, ich überfrachte euch damit nicht. Hallo Max. Und ich möchte euch heute ein Werkzeug zeigen, das wir beim Flying Circus entwickelt haben, um Anwendungsdeployments zu automatisieren. Und was dann später auch Einzug gehalten hat in die automatisierte Konfiguration von unseren Cumulus-Switches. Und bei Networking wird der Max dann immer ganz hellhörig und sagt dann, oh, da kann man jetzt auch für den Network-Track auf der Foscon einen Vortrag draus machen. Und dann machen wir das. Wie gesagt, ich werde jetzt relativ schnell praktisch werden und ins Thema einsteigen, weil ich jetzt mit dem Werkzeug natürlich auch irgendwie 20 Jahre Automatisierungshistorie irgendwie aufarbeiten könnte. Aber da will ich mich gar nicht dran aufhalten, weil mir schon irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal gesagt wurde, oh, Opa erzählt vom Krieg, und da dachte ich mir, dann machen wir halt Technik. Einer der wichtigsten Aspekte, die ich tatsächlich jetzt bringen werde, und Max wird da später auch noch was zu sagen, ist so diese Perspektive, Software Engineering Methoden mit anzuwenden. Und das ist, weil wir selber aus der Software-Welt kommen und eher Softwareentwickler sind als Admins, ist das bei uns halt auch gegeben. Insofern freut mich, dass jetzt Max dann nachher nochmal in einer anderen Perspektive da irgendwie drauf guckt. Und ich zappe jetzt weniger als gestern, damit der Max bessere Fotos machen kann. Automatisierte Deployments. Das hat bei uns eine lange Tradition. Es ging wirklich los mit Websites per FTP-Upload und dann irgendwie Shell-Skripten zu irgendwie Python-basierte Automatisierung mit Fabric und Puppet und NixOS, was bei uns jetzt im Einsatz ist. Und das Plateau ist so seit März 2012 in der Entwicklung und halt auch bei uns immer so direkt im Dogfooding. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, wir haben ein riesen Ding, was wir gerne bauen wollen, dann entwickeln wir da jahrelang rum, sondern Plateau war im Prinzip selber schon so ein Schritt von, naja, wir haben hier Automatisierung sowieso schon mit Fabric und das abstrahieren wir jetzt mal ein bisschen. Und das war dann auch der erste Wurf im Prinzip. Und es wurde dann immer weiterentwickelt. Immer an konkreten Projekten, die wir haben. Nie irgendwo mit einem, oh, jetzt mal riesig bauen. Unser Problem, das wir haben, ist die Anwendungen, die wir für Kunden betreuen, die sehen halt, sieht halt jede irgendwie anders aus und jede benutzt halt irgendwas. Und ja, da kommt halt mal irgendwas, das will irgendwelche Python Virtual Envs haben oder Ruby und der will Docker und der will Kubernetes und der will das und der und dann aber hier noch so ein Ding an der Seite dran geflanscht. Und wir haben gleichzeitig so eine Plattform, wo vieles schon erledigt ist. Also wo man halt eine ganze Flotte von Linux-Maschinen hat, wo das User-Management und die OS-Updates und so die Grundkonfigurationen von gemanagten Diensten wie Nginx oder HA-Proxy oder Postgres halt alles schon erledigt ist, aber man halt irgendwie die anwendungsspezifischen Sachen von dem Kunden und der Anwendung da irgendwie reinbringen muss. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Erfahrung mit Puppet und halt auch mit Fabric, wie wir halt konkrete Kundendienste auf VMs deployen. Und was uns bei Puppet gut gefallen hat, ist halt dieses ganze Thema Konvergenz-Idempotenz. Ja, das war so dieses Automatisierungszeug 2005 und aufwärts. Und was uns aber da nicht gut gefallen hat bei Puppet, war, dass es auf der einen Seite eine deklarative Ebene gab, in der man so die vorhandenen Sachen einfach nur zusammenstecken musste. Und dann gab es aber eine Implementationsebene, wo man dann halt sogenannte Provider, wo man zwar alles Mögliche machen konnte mit Ruby-Code, wo man aber alle Garantien, die einem das Framework bezüglich Konvergenz und Idempotenz gegeben hat, alle wieder weg sind. So. Und da muss man halt entweder in der einen Welt arbeiten mit, ich mache jetzt hier den Kram, der deklarativ ist und konvergent, oder wenn es schwieriger wird, dann baue ich jetzt was in Ruby, aber dann muss ich jetzt Konvergenz und Idempotenz mir selber wieder überlegen. Und wir kannten das schon von anderen Werkzeugen vorher, dass irgendwie, da kommt eine Abstraktionsebene und die macht das ganz, ganz einfach. Und dann kommt man an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter und dann geht es so richtig gar nicht mehr weiter und man muss wieder ganz tief abtauchen. Und ich habe also nach einem Weg gesucht, das war so 2012 auf der PyCon in den USA. Die haben dann halt immer noch nach der Konferenz so 4-5 Tage Sprints dran gehangen, wo man sich hingesetzt hat und Sachen gehackt hat. Und ich erinnere mich, ich bin da tagelang mega frustriert, mit unglaublich viel Kaffee und Whisky irgendwie durch die Hallen geschlichen. Von wie kriege ich das hin? Code schreiben? Nee, der Code will nicht, das sieht blöd aus. Nee, so geht's auch nicht. Und irgendwie 3 Tage lang. Und irgendwann hatte ich es dann zum Glück. Und das, was das ausmacht, ist, dass wir halt ich war auf der Suche nach so einem Dekomposition-Rekombination-Ding, dass ich sage, ich habe hier irgendwas, das ist jetzt schon fast da, ich muss jetzt aber irgendwie auseinandernehmen, neu zusammensetzen, ohne alles zu verlieren, ohne so eine Bruchstelle zu kriegen. So, und die Idee hatte ich dann halt auch und da würde ich jetzt mal den ersten Teil kurz mit zubringen von, wie ist die Grundidee von Bateau, was ist die Struktur, die sich daraus ergibt, das ist ein bisschen theoretisch und danach gehen wir rüber zu dem Teil von, was mache ich jetzt eigentlich im Netzwerk mit den Switches. So, Grundidee bleibt, was uns gefällt, ist Konvergenz. So, wofür brauche ich das? Naja, ich will irgendwas konfigurieren und was einfach ist, was man ständig macht, ist so ein, da muss irgendwie eine Datei mit irgendeinem Inhalt hin und da müssen zum Beispiel die Permissions gesetzt sein. Und so wie ich das jetzt aufgeschrieben habe an der Stelle, ist das von der Größe her gut zu lesen. Wir hatten mit der Auflösung ein bisschen Probleme, okay. So wie ich das dort aufgeschrieben habe, das nennt man sogenannte vorwärtsgetriebene Konfiguration. Die geht davon aus, ich habe hier einen Blank Slate, hier ist nichts, also mache ich A, B und C und dann komme ich da raus, wo ich halt rauskommen wollte. So, wo ist da jetzt das Problem? Das ist halt zu einfach. Da gibt es jetzt haufenweise Bedingungen und Systemzustände, die da sein könnten, mit denen das nicht mehr umgehen kann. Dieses Verzeichnis könnte schon existieren, da könnte etwas anderes als ein Verzeichnis sein. Das führende Verzeichnis, foo, könnte schon existieren. Dann könnte an der Stelle foo bar irgendwas anderes als eine Datei sein. Da könnte ein Verzeichnis liegen. Da könnte aber auch ein Symlink nach irgendwo hin sein. Oder der Code ist schon mal gelaufen und aber abgebrochen, weil Netzwerkfehler oder irgendwas anderes. Und jetzt ist irgendwie die Hälfte erledigt. Und wie kommt man jetzt da wieder rein? Und was mir halt auch nicht gefällt, ist, wenn der Code läuft und angenommen, er könnte mehrfach laufen, dann würden wir halt jedes Mal die Datei wieder anfassen und ändern, dann ändert sich die M-Time, dann kommen die Metadaten werden geändert, weil jedes Mal die Permissions wieder nachgezogen werden. Das ist alles irgendwie blöd. So, wenn man das jetzt konvergent haben will, müsste man es grob so aufschreiben. Der Python-Stil ist jetzt nicht so hübsch, also nicht über das Layout aufregen, aber sonst passt es einfach nicht auf die Folie. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, das soll jetzt konvergent sein. Was heißt konvergent nochmal? Okay, Wikipedia, Konvergenz bedeutet, dass jede Änderung durch einen Agenten einen Fixpunkt darstellen soll. Völlig logisch. Also, anstatt Schritte zu beschreiben, die nötig sind, um eine Änderung zu bewirken, sollte die Sprache einen Zielzustand beschreiben, der erreicht werden soll. Und der Agent stellt dann sicher, dass die richtigen Schritte gewählt werden, um diesen konformen Zustand zu erreichen. Und deshalb kann man es dann immer wieder neu ausführen, unabhängig vom initialen Zustand des Systems und erhält ein vorhersagbares Ergebnis. Das Problem mit dem Code an der Stelle ist jetzt, der ist halt ziemlich hässlich, erfüllt aber alle Anforderungen ans konvergente Verhalten. Der kann beliebige Initialzustände behandeln, der führt immer in Richtung des angegebenen Ziels, aber dieses Was und das Wie ist halt komplett miteinander vermixt. Es ist nicht die Deklaration, welchen Zielzustand will ich haben, sondern es ist halt genau, welche Schritte musst du machen. Und außerdem ist das jetzt so kompliziert aufgeschrieben, da kann ich jetzt auch nicht mehr erkennen, ob da ein Bug drin ist. Ich habe eine Zeit lang, als ich diesen Code auf den Folien hatte, ich habe den jetzt in diesem Durchlauf nochmal korrigiert, hatte ich eklatante Fehler drin, die ich einfach selber nicht mehr gesehen habe. Und das ist auch der Kritikpunkt, der mich mit der Architektur von Puppet damals in die Verzweiflung gebracht hat. Dieser konvergente deklarative File-Type bei Puppet, der kann alles mögliche, der hat so eine Parameterliste. Und dann kommt aber der imperative Code in der Implementation und muss selber diese Vielfalt, die sich durch die Rekombination aller dieser Parameter gibt, sicherstellen, dass die konvergent und eben, und das passiert ständig nicht. Das sind 1000 Zeilen Code am Stück in dieser Methode bei Puppet. Und es gibt immer wieder Kombinationen von Parametern, nee, das geht so nicht. Das ist halt, das durchblickt keiner mehr. So, also, wie soll das denn einfach sein? In einfach soll es so aussehen. Und da habe ich mir dann auch tatsächlich mal den Puppet-File-Type von der deklarativen Seite geschnappt und gesagt, so muss das aussehen, das macht Puppet richtig, das ist okay. Und so finde ich es gut. Und jetzt kann ich also dem System mitteilen, okay, ich möchte eine Datei an einer bestimmten Stelle mit einem bestimmten Inhalt und mit einem Mode haben. Und dass es auch dafür Sorge tragen soll, dass Parent-Verzeichnisse zum Beispiel angelegt werden. Das ist deklarativ. Ich sage jetzt nicht, mach das und das, sondern nur, so will ich es haben. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir von diesem riesigen Codehaufen sinnvoll dorthin. So. Das Spannende ist erst in der Vorbereitung, als ich mir nochmal überlegt habe, wie erklärt man es jetzt nach 10 Jahren nochmal, ist mir aufgefallen und mein IT-Nerd-Teenager in mir ist völlig verzweifelt, dass ich das nach 10 Jahren erst festgestellt habe, ist, wir machen was Fraktales. Und Fraktal ist total cool. So, was heißt Fraktal? Fraktal heißt selbstähnlich. Kennt das vielleicht irgendwie aus der Natur, so ein Farn, wo man sieht, okay, so ein Farnblatt ist so ein bisschen sowas Dreiecksartiges, Geschwungenes. Und wenn man hinguckt, ah, die kleinen Blätter da dran, die sehen auch wieder aus wie der Farn im Großen. Und an denen wieder das Kleine sieht auch wieder so aus wie das Große. Also man kann immer kleiner, kleinteiliger werden. Und es ist aber die gleiche Struktur. So, gucken wir uns das mal an, wie das im Bateau aussieht. Wir bleiben bei dem File-Type. Und die Frage ist, was ist jetzt hier selbstähnlich? Naja, das, womit wir jetzt so schön oben beschreiben können, wie eine Datei konfiguriert werden soll, lässt sich aus kleineren Teilen aufschreiben, die auch wieder so bequem beschreiben von, was soll denn das eigentlich sein? Und das, was diese Datei ist, das nennen wir jetzt eine Komponente. Das ist der Begriff im Bateau dafür. So, und woraus besteht so eine Dateikomponente? Naja, die besteht wieder aus Komponenten, die aber andere oder Detailaufgaben haben. So, und anhand von den Parametern, die die Datei bekommt, die werden im Bateau durchs Framework automatisch durchgereicht, dass wenn ich oben die Keyword-Parameter habe, dann sind die automatisch ein Attribut von der Komponente. Und das zergliedern wir jetzt in kleinere Teile. Jetzt komme ich nicht daher und sage, okay, eine Datei ist irgendwie diese 10 Parameter und die müssen jetzt hier abgearbeitet werden, sondern nee. Okay, die Parameter für die, da soll eine Datei sein, fassen wir zusammen in eine Komponente, die sich nur um die Präsenz der Datei kümmert, eine Komponente, die nur den Mode macht und eine Komponente, die sich nur um den Content kümmert. So. Und die Dateikomponente bleibt jetzt erstmal relativ einfach. Dieses Configure ist, ich sehe gerade, dass das Ordering kommt vom Sprechen später, da sage ich gleich was dazu. Dieser Configure-Teil, das ist der erste Teil von dieser fraktalen API, der ist nur dafür zuständig, um deklarativ Dinge auszurechnen. Das findet auch sozusagen, da gibt es keine Garantie, wann auf welchem Agent das läuft. Da darf man auch nicht das System anfassen, weil du gar nicht weißt, wo du gerade bist. Das wird sozusagen nur so im Ether ausgeführt. Das kann auch passieren, dass das mehrfach von Bateau ausgeführt wird, weil das Bateau nebenher noch trackt, wie interagierst du mit dem Rest des Systems, um dann auf den Trichter zu kommen von, ah Moment, ich muss erst das und dann das machen, weil die reden auf die Art miteinander. So, und dieses Plus gleich, was ihr da seht, das baut jetzt aus diesen fraktalen Komponenten eine Baumstruktur zusammen. Die zeige ich euch gleich nochmal als Bild. Ich hätte mir gewünscht, dass Python noch so ein, zwei so metasyntaktische mehr Moves hätte, weil das nicht besonders hübsch ist. Aber ich habe schon mal mit Guido van Rossum irgendwie eine Stunde drauf geguckt und da gesessen. Er hat auch gemeint, das Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. So, insofern habe ich gesagt, jetzt gut. Da können wir jetzt diese Komponenten halt verknüpfen. Und die Reihenfolge innerhalb von diesen Subkomponenten wird eben jetzt durch die Reihenfolge, wie ich dieses Plus gleich ausführe, angegeben. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie richtig Arbeit machen. Jetzt haben wir erstmal sowas, das sieht erstmal aus wie ein Puppet-Makro mit irgendwie, da kann man halt sich so Sachen zusammenbauen. Aber der wichtige Teil kommt, wenn wir jetzt auf die Implementationsebene wechseln, dann passiert jetzt nicht plötzlich irgendwas Komisches im Sinne von so, jetzt Presence ist etwas, was ja was implementieren muss, sondern auch das Presence hat wieder die Möglichkeit, weiterhin in diesem Configure Tree zu bleiben, in diesem Fraktal und zu sagen, ja, ich werde jetzt gleich was Richtiges implementieren, nämlich unten dieser rote Teil, da findet real Arbeit statt, aber ich kann gleichzeitig auch sagen, Teile meiner Arbeit delegiere ich wieder in das deklarative System rein. So. Und diese zwei Methoden, Verify und Update, die werden immer dann ausgeführt, wenn von allen anderen Subkomponenten das Verify-Update da ist. Das heißt, wenn ich jetzt deklarativ sage, ich will auch, dass noch andere Sachen gemacht werden, dann kann ich mich darauf verlassen, wenn mein Verify-Update ausgeführt wird, ist das alles schon erledigt. Der Zustand ist erreicht. So. Und das Verify wird halt dann ausgeführt und signalisiert, ist jetzt dieser Zielzustand erreicht oder nicht. Und das Update wird nur dann ausgeführt, wenn das Verify sagt, hier ist irgendwas komisch. Und wie gesagt, man kann dann gleichzeitig noch Aufgaben wieder delegieren. So, Die Presence hatte eben auch nochmal delegiert, deswegen gehen wir da auch nochmal einen Schritt weiter rein. Wie sieht denn dann dieses Directory zum Beispiel aus? Und das Muster wird jetzt, glaube ich, langsam klar. Wir könnten hier auch einen Configure haben, muss ich aber nicht, das ist optional. Jetzt habe ich eine Komponente, die nur Arbeit verrichtet. Und theoretischerweise könnte die Komponente jetzt an der Stelle auch wieder sagen, naja, diese führenden Verzeichnisse könnte ich ja auch einfach über eine andere Directory-Komponente, wo ich ein Pfadsegment abschneide. Aber ganz ehrlich, der Deal hier bei dem Verify-Update ist, es geht darum, Code pragmatisch so aufzuschreiben, dass ich verstehe, was er tut. Es geht nicht um einen theoretischen Purismus von, ich kann das alles in Komponenten abbilden, aber dann wird es halt auch irgendwann nicht mehr verständlich und handhabbar. Aber das Verify-Update mit diesem, wenn ich möchte, wenn ich feststelle, das Verify-Update-Paar wird zu komplex, dann kann ich sagen, mein Consumer, der mich aufruft, muss nichts mehr davon wissen und ich kann aber trotzdem wieder auf die deklarative Ebene wechseln und halt diese ganzen Werkzeuge benutzen, um diesen Code halt einfach zu vereinfachen. Jetzt mal gucken, wie ich mich mit meinen Notizen hier verheddert habe. Genau. Das hatten wir schon. Optional. Genau. Ein interessantes Pattern, was sich daraus ergibt, ist auch, wenn ich das so kleinteilig habe, wenn Update aufgerufen wird, weiß ich schon, das System ist in einem nicht wünschenswerten Zustand. Und dann kann man sich manchmal einfach so kleine Helfer bauen, die sagen, okay, ich will nicht immer rausfinden, von was ist jetzt der konkrete Zustand, um den halt jetzt irgendwie zu countern, sondern mach's weg. Mach, dass es weg ist, damit ich jetzt einen wirklich sauberen Zustand habe und jetzt wieder sagen kann, jetzt kann ich einfach nach vorne arbeiten. Und da ich mich ja darauf verlassen kann, dass alle vorhergelaufenen Komponenten schon ihre Arbeit erledigt haben und im definierten Zustand bin, wird dieser Code halt nochmal viel, viel einfacher. Und diese Rekombination dieser vielen Parameter, die bei Puppet so unsäglich ist, weil es ständig ein, nee, wenn du den Mode machst und ein Template und aber so und dann so, dann musste er, das bleibt, das wird halt nicht lesbar. So, gucken wir uns mal an, wie dieser Baum aussieht. Also der Baum von dem File-Type, den ich hier gerade hatte, der sieht dann so aus. Also ich in meinem Deployment sage, ich hätte gerne eine Datei. Die Datei wiederum sagt, je nachdem, welche Parameter reingegeben wurden mit, ja, wir managen jetzt hier die Presence und die Presence sagt, ich manage das Directory und dann danach noch den Mode und danach noch den Content. Das ist übrigens was, wo man auch drüber nachdenken kann, ob diese Reihenfolge wann die richtige ist oder ob ich, um den Content zu schreiben, eventuell einen sehr restriktiven Mode erst auflösen muss, dann schreiben und dann wieder einen restriktiven Mode herstellen muss. Das ist gar nicht so trivial an manchen Stellen. Und deswegen ist das im Bateau eigentlich hübsch mit, ich kann es mir so zergliedern, dass ich ja im Einzelfall auch sagen kann, ich nehme nicht diese File-Komponente, die das alles in einer gegebenen Reihenfolge hat, sondern ich kann sagen, nee, in dem Spezialfall nehme ich jetzt erst Mode so, dann Content, dann Mode wieder zurück, per deklarativer Ebene. So, in welche Reihenfolge läuft das ab? Zuerst kommt das Configure von dem File, das habe ich in meinem Deployment aufgerufen. Der sagt, ich hätte gerne die Presence. Die Presence sagt, ich hätte gerne das Directory. Dann geht es wieder nach oben. Das ist so ein Depth-First-Ding. Dann der Mode und dann die Komponente. Da steht Configure. In der Realisierung funktioniert es aber bottom-up. Jetzt wird, um das tatsächlich auf dem System zu realisieren, wird zuerst das Verzeichnis angelegt. Dann wird die Presence hergestellt. Dann kommt der Mode, dann kommt der Content. File hat gar kein Verify-Update, aber das würde dann aufgerufen werden, also in der Konfiguration von oben nach unten und in der Realisierung von unten nach oben. So, und mit der Struktur, das ist im Prinzip der Kern von dem, was Bateau ausmacht, habe ich jetzt was, wo ich sehr einfach Dinge so aufschreiben kann, dass ich beim Draufgucken schneller sehe, ob ich hier sinnvollen, konvergenten Code geschrieben habe. Weil es am Ende wird es wirklich, es werden immer wieder eher diese zwei Dreizeiler, die ich rekombiniere, als ganz große Sachen. Es gibt ein paar Dinge, den Content zu managen, wo sich reinmixt, irgendwie da ist noch Templating und hier und ein Template, was remote liegt und so Zeug. Das wird dann schon mal ein bisschen komplexer. Aber wir haben halt eine sehr hohe Unit-Test-Abdeckung für das Zeug, weil ich ja auch immer diese Teilkomponenten für sich genommen halt testen kann. So, also jetzt können wir mit vielen Systemzuständen gut umgehen und was als Bonus noch oben drauf kommt, wir vermeiden halt unnötige Änderungen. Das ist was mir bei Puppet an vielen Stellen halt auch aufgefallen ist. Dadurch, dass das so komplex ist, ist bei dem dieses Analysieren, ob ich überhaupt was tun muss, teilweise extrem aufwendig. So. Und diese fraktalen Komponenten, das ist so diese geheime Zutat da dran. Und ich finde es angenehm, diesen Bruch losgeworden zu sein von, ich habe so eine separate Sprache, die ist so Sandbox, die ist so YAML oder irgendwie so ein Ding mit, da kannst du genau die x Sachen machen und die ist nicht Turing-vollständig oder wenn sie Turing-vollständig ist, dann sind sie so mehrere Ebenen vermischt. Also wenn ich halt Ansible mit irgendwie Ginger über YAML und dann ist aber einiges davon wird sofort evaluiert und manches wird erst evaluiert, wenn dieses YAML dann dort drinnen dran ist und dann ist Hilfe. Nee. Und wir haben jetzt auch hingekriegt, dass diese File-Komponente sehr einfach zu testen und zu lesen ist vom Code her und ungefähr die gleiche Mächtigkeit wie der Puppet-File-Tab hat. Das war bei mir Designziel in diesen 4 Tagen ganz am Anfang von, das will ich hinkriegen, da will ich rauskommen. Und wir haben zwar jetzt in Summe, wenn wir das aufschreiben, mehr Code, weil ich diese Code-Strukturen drumherum brauche, aber die sind halt leichter zu verstehen, wenn man diese Struktur einmal hat. So. Das löst jetzt keine von den ganz, ganz harten Problemen auf magische Weise komplett. Ja? Aber es hilft uns halt, es so aufzuschreiben, dass wir halt leichter uns nicht weiter nach unten graben, sondern eher nach oben. Und es erfüllt für mich einen Smell-Test in Bezug auf komplexe Systeme. Die skaliert man nämlich nicht, indem man das, was man hat, größer macht, sondern indem man das, was man hat, dekomponiert, in kleinere Teile zergliedert, die man dann wieder neu zusammensetzen kann. So, das war jetzt der theoretische Teil. Ich hoffe, ich habe euch da nicht komplett verloren. Ihr nickt immer mal, insofern sage ich so, oh, das scheint okay zu funktionieren. Und jetzt möchte ich in die konkreten Features mal von Batu einsteigen. Also mal gucken, wie dieses Deployment mit den Cumulus-Switches bei uns aussieht, um hier auch mal ein bisschen was zum Netzwerkthema beizutragen. Und dafür war Batu aber initial gar nicht designed, sondern es war für uns ja für Anwendungen. Und wenn man aber dann plötzlich halt Switches hat, die halt eine SSH haben, wo halt einfach eine Linux-Shell am anderen Ende ist und wo schon ein Python drauf ist, dann denkt man sich halt, dann nehmen wir das halt. So, Batu, das ist dieser Kerl aus Ghost in the Shell, kennt ihr vielleicht, und das ist da der die größten Waffen hat und der den Puppet Master jagt. Und das ist auch so der Inside-Joke bei uns. Und Puppet war mal ein wichtiger Bestandteil. Wir sind inzwischen auf NixOS und es gibt noch so einen Rest-Puppet-Master, der so sein Dasein fristet und die letzten 5 Kunden-VMs, die einfach nicht sterben wollen, noch im Zaum hält. Und Batu hat das aber überlebt. Genau. So, und es ist natürlich auch eine Hommage an Puppet selber, weil dieser Challenge, mir diesen File-Type anzugucken, das hat mich halt auch dann erst so richtig irgendwie dazu gezwungen, mir so Gedanken zu machen, um das halt besser zu machen. Also immer standing on the shoulder of giants, auch wenn wir es nicht mehr einsetzen, Puppet hat uns extrem weit gebracht und dann halt die Vorlage geliefert, von wo kann man denn noch hin. Batu hat sehr, sehr wenig Abhängigkeiten. Ich brauche einen Python 3.6 Plus momentan. Die Python-Welt bewegt sich relativ schnell inzwischen, was dieses Abkündigen von alten Releases angeht. Ich bin da immer ein bisschen großzügiger. Ich glaube, das 3.5 habe ich letztens irgendwann rausgeworfen. 3.6 ist es gerade so und ich glaube, 3.6 ist auch schon aus dem Support-Cycle raus. Aber wenn du halt komplexe Brownfield-Projekte hast, dann brauchst du halt so ein bisschen Spielraum, um dich halt nicht in die Ecke zu manövrieren. So. Wir haben eine Software-Dependency auf, du brauchst irgendwas von Git oder HG oder rsync, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, weil wir selber mit dem Deployment-Repo bestimmte Magic-Moves machen und wir benutzen SSH als Kanal, um so temporäre Agenten auf den Zielsystem hochzuziehen und dann damit diese Remote-Deployments zu orchestrieren. Man könnte jetzt tatsächlich an der Liste meinen, naja, das ist ja schon sehr ähnlich zu Ansible und Max gibt nachher mal die Liste von, wer ist eigentlich wann auf die Welt gekommen. Batu stammt aus dem März 2012 und das erste Ansible-Release war Februar 2012. Wenn man die Git-Commits anguckt, oder Ansible war wirklich das Release und bei mir war es der Git-Commit, irgendwie sowas. Und ich würde halt wetten, die Jungs saßen bei mir, PyCon US, irgendwie ein Zimmer weiter und wir sind uns nicht über den Weg gelaufen zu dem Moment. Das wäre eigentlich mal ganz interessant gewesen. Aber Batu ist grundlegend anders als Ansible. Manchmal, wenn ich dann halt sehe, worüber Leute bei Ansible klagen, stehe ich irgendwie da und denke so, nee, das ist doch ein gelöstes Problem. Eigentlich hätte ich mit euch jetzt gerne mal diese Story durchgearbeitet, wie es zu diesem Cumulus-Setup und der ganzen Konfiguration gekommen ist. Weil es ist inzwischen, sieht man hier, ein relativ großer Tree schon an Dingen. Und Batus Eigenschaft von, ich hangel mich da durch erstmal mit der Standard-Library und guck mal, was habe ich und wie refactor ich das dann. Das ist der eigentlich interessante Move. Man setzt sich nicht vorher hin und sagt, so, ich plane das jetzt einmal von oben bis unten durch, sondern ich habe ja damit angefangen mit, da ist ein leerer Cumulus-Switch und hier ist ein Batu. Was muss das Batu jetzt eigentlich machen, um irgendwo hinzukommen? Und dann habe ich natürlich erstmal nur den File-Type und nur dieses Ding und jenes Ding. Und dann merke ich plötzlich, ah, guck mal, bei denen muss man einen Hostname managen, muss das machen und das machen. Und dann entwickelt sich plötzlich so eine kleine Library. Hätte ich gern mit euch durchgetanzt, habe ich gemerkt, ich habe gar nicht mehr dieses Mindset, was ich hatte, als ich das aufgebaut habe. Ich kann diesen Weg so jetzt nicht nochmal für euch nachzeichnen. Ja, das wäre jetzt nicht ehrlich. Und auf der anderen Seite hatte ich gerade auch keinen leeren Switch, den ich wieder komplett auf null hochziehen konnte. Ist gerade alles irgendwie im Einsatz. So, deswegen zeige ich euch das halt, wie das in Summe aussieht und zergliedere euch das in kleinere Teile und hoffe, das ist auch gut zugänglich. Die Struktur, die Dateistruktur von so einem Projekt, und das ist dann häufig ein separates Repo. Wir experimentieren mit manchen Kunden, die sehr kleine Projekte haben, da auch mit so Mixed-Repo-Sachen. Aber da ist es jetzt erstmal besser verständlich auch und das ist eigentlich der Standardmodus. Da gibt es zuerst Dateien, die gehören dem Agent von Batteau selber. Also da gibt es zwei Dateien, die heißen AppEnv und Batteau. Und das Batteau ist ein Symlink und AppEnv ist ein kleines Modul, was ich in Python geschrieben habe, kleines separates Projekt, das, wenn es aufgerufen wird mit einem bestimmten Namen, auf die Requirements-Text in die Requirements-Log guckt und hier an dieser Stelle mit einem Hashing-Algorithmus ein Virtual-Env hochzieht on the fly, während man ./Batteau sagt und merkt, oh, die Python-Version hat sich geändert oder hier hat jemand die Dependencies geändert oder irgendwas und im richtigen Moment sagt, das Virtual-Env muss ich wegmachen oder reparieren oder irgendwas. Und ich als Anwender rufe aber immer nur ./Batteau Deploy oder Edit oder irgendwie solche Sachen auf, muss mich nie darum kümmern, dass wenn mein Nachbar gesagt hat, so wir wechseln jetzt von der Batteau-Version 2.2 auf die 2.3 und ich pulle und führe Batteau aus, dann habe ich sofort den Zustand, der in dem Projekt drin sein soll. So, und da ist auch direkt für SSH noch mit eingebaut, dass man dort eine SSH-Config anlegen kann, die dann für dieses Projekt spezifisch Jump-Hosts, irgendwelche Usernames etc. halt alles automatisch glatt zieht und mit der eigenen SSH-Config von mir, mit der globalen, halt auch verheiratet. So. Dann gibt es diese Komponentendefinition. Also in Komponenten, da modelliere ich mir meine Anwendung, mein Deployment draus. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich mich in der Folie verlaufen. Und dann gibt es noch das Environment Modeling. So, auf der einen Seite habe ich das Deployment abstrakt, es gibt die und die Komponenten, ich manage hier auch System und Network und irgendwas und die Environments bilden wir dann ab. Naja, im Dev-Environment gibt es folgende 4 Hosts und die Komponenten werden so mit denen zusammengesteckt und hier gibt es noch ein paar Parameter, die müssen im Development anders aussehen als in der Produktion. Da gibt es noch einen Secrets Layer dazu, der wird momentan mit GPG gemanagt, wo ich dann sagen kann, und für Development, hier ist übrigens die Cumulus, der Cumulus Lizenz Key oder. Und die kann ich auch so managen, dass halt in diesen Secret-Files drin steht, wer eigentlich da Zugriff drauf hat. Ja, da kann ich die Key-IDs hinterlegen von den Leuten, die im Development reingreifen dürfen und die Leute, die in der Production zugreifen dürfen. Und dann kann ich das halt irgendwie an alle irgendwie rauslassen, und aber Production-Secrets sind safe für die, die halt nur im Dev rumdümpeln dürfen. Dann können die Azubis mal im Dev was machen, ohne dass ich irgendwie das Problem habe, dass die mir die Produktion zerschießen. Und dann hat es natürlich noch, das bleibt jetzt weiß, einen Haufen so Template-Files und Dateien, die da einfach daneben dran sitzen. Ich habe mir da auch ein bisschen Mühe gegeben, dass diese Verzeichnisstruktur möglichst kompakt ist und nicht in 1000 irgendwie so Unterhierarchien ausartet. Genau, die ist gerade sogar auf dem Weg, nochmal eins zusammengerafft zu werden. Momentan liegen die Environment und die Secret-Dateien in so 2 Bäumen, die werden jetzt gerade zusammengefaltet, dass es ein Environment-Verzeichnis gibt, dann pro Environment ein Verzeichnis und da dann halt die spezifischen Dateien dort drinnen liegen. So. Bevor wir in den Python-Code eintauchen, kommen wir jetzt von der Ebene von, wie sieht denn jetzt so ein Development-Environment aus im Deployment. Und das ist momentan so ein INI-Style-Ding. Da kann ich mir bestimmte Sachen definieren und sagen, was soll denn nachher der User sein, mit dem der Agent läuft am anderen Ende. Bei Cumulus ist im Prinzip so, du loggst dich immer als Cumulus-User ein und dann machst einen Sudo-Wechsel als Root und machst da dein Zeug. Deswegen sage ich hier, wir werden dann mal Root. Und da hat das Batteau auch schon halt dieses ganze Zeug eingebaut von, okay, dein SSH-User ist der Cumulus, der kommt da jetzt irgendwie an und dann musst du den Sudo-Wechsel machen und der Agent muss dann als der ausgeführt werden, da brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Da reicht es auch wirklich, wenn ein ganz rohes Python da ist, dieses AppEnv wird dann auch wieder benutzt, um dort den Agent halt hochzuziehen und ich immer auch die Kombi habe aus, okay, die Agent-Version mit den Dependencies, die hier läuft, passt mit denen da drüben überein. Mit der Flexibilität, dass es aber unterschiedliche Python-Versionen sein können, weil halt das Python, was ich bei mir auf dem Rechner habe, meistens hast du halt dann irgendwie 3, 4, 5 Python-Versionen, aber dann kommt plötzlich noch irgendeine olle Kiste da drüben vorbei mit, ich habe noch 3.6 oder 3.5 oder so. Die Flexibilität ist da drin. Und dann kann ich auch 2 Dinge customizen. Ich kann sagen, bestimmte Komponenten, wie hier der Sensu-Server, hier gibt es ein Ding, das heißt Dump-Switches, das sind welche, die werden gar nicht gemanagt, aber für die möchte ich ein bisschen Sensu-Config abladen. Und dann kann ich halt die einzelnen Switches hier, der Stan 30 ist jetzt hier ein Host, und dem sage ich dann, okay, bei dir kommen die Top-Level-Komponenten System und Network. Und die zergliedern sich dann in was auch immer, das gucken wir an. Und ich kann dann noch beliebige Datenmengen dort einfach übergeben. Die haben jetzt keinerlei Struktur, da muss ich mich in Python dann drum kümmern, das zu zerteilen. Da gibt es jetzt auch Ideen zu sagen, hey, kann man das nicht mit anderen Datastores verbinden, mit anderen Formaten, das einfach ein bisschen glatt zu machen. Aber es gibt halt einfach viel Potenzial, wo man sagen kann, da wächst man noch dran. Etwas, was hier noch relevant ist, ist hier ist rsync als die Deployment, als die Update-Method gegeben. Wie kommt der Code, den ich hier habe, denn jetzt aufs Zielsystem zu dem Agenten? Weil das muss ich halt synchron halten. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Für Entwicklungsumgebung ist es meistens rsync. Da habe ich dann irgendwie hier meinen noch nicht eingecheckten Code und den möchte ich jetzt auf dem Zielsystem halt ausprobieren. Ohne durch eine große Schleife zu gehen von Tippfehler gewesen, wieder Git, Commit, Force Push, wieder da drüben, da wirst du halt blöd. Ich will, dass man wirklich aus einer Entwicklerperspektive einen wirklich engen Cycle hat an der Stelle. So, in der Produktion sieht das dann anders aus. Da haben wir dann halt mehr von diesen ungemanagten, dummen Switches, wo ich bloß ein bisschen Monitoring haben will. Und da wechselt dann zum Beispiel auch, dass die Update-Method jetzt nicht mehr rsync ist, sondern die Update-Method ist jetzt, weil der Switch selber gar nicht zu uns ans GitHub oder GitLab rankommt, kann ich sagen, nee, wir benehmen hier das Git und du guckst, welche Git-Version, auf welchem Commit, wo steht gerade das Repo am Ziel. Das wird auch aufrechterhalten. Der Agent läuft nicht immer, aber wenn ich einmal deployed habe, dann habe ich dort so ein Arbeitsverzeichnis und das wird halt aus dem Git bestückt. So, und dann kann ich nämlich gucken, so, ich möchte hier von folgender Branch nach da drüben deployen und dann kommen nämlich solche Dinge wie, Moment, du versuchst hier gerade zu deployen von der Branch und du hast hier aber nicht committete Sachen, das machen wir mal nicht. Oder, ja, du hast committed, das ist aber nicht gepusht. Wenn du jetzt Freitagnachmittag mit dem unipushten Commit deployst, dann werden sich Montag früh die Kollegen aber freuen, wenn du vom Bus überfahren worden bist. So, und da hat das Plateau entsprechende Integrationen mit halt Git und Mercurial, um sowas halt zu verhindern, aber dann natürlich auch mit der Option von, ja, mach, YOLO und so. Genau. Ansonsten sieht das von der Struktur ähnlich aus. Ich habe jetzt hier halt andere Parameter drauf, aber ich habe ähnlich einen Host, der irgendwie immer wieder System und Network kriegt. Wenn ich jetzt so ein Deployment ausführe, dann sieht das so aus. Die kann man auch, das machen wir häufig, einfach in irgendwelche CI/CD-Systeme, in GitHub Actions oder irgendwas anderes mit integrieren. Das ist ganz nett, weil man dann halt auch diese ganzen Protokolle von dem, was er ausspuckt, nachschlagen kann. Von wann hat das eigentlich wer, wieso getriggert etc. Aber ich kann auch immer, und das ist mir als Admin wichtig, nachts um drei, wenn alles brennt, kann ich halt auch hergehen und sagen, ich muss das jetzt manuell machen. Ich muss hier irgendwie reingreifen, das muss jetzt irgendwie vorangehen. Weil wir halt so gut wie möglich... Ich kann auch auf der Kiste per SSH eingreifen, das geht schon auch. Und dann kann ich nachher mit dem Predict-Mode von Bateau zum Beispiel fragen, habe ich jetzt hier eigentlich Abweichungen zufällig reingekriegt? Hat hier jemand manuell drin rumgefummelt? Aber ich will, dass das Bateau so flexibel ist, dass ich nicht, wenn es nachts brennt, nur die Wahl habe zwischen, CI/CD ist mir zu aufwendig gerade, das dauert zu lange, wir müssen hier in 3 Minuten wieder am Start sein. Oder als anderes Extrem nur ein, ich muss es halt manuell fixen, sondern dass ich da auch die Option habe, ich will das Bateau nehmen, aber ich muss es abkürzen. So, was macht der? Der lädt halt erstmal hier, okay, wir wollen Development deployen, lädt die Development Environment Informationen, macht diese Repository Verifikation und wenn ich rsync nehme, sagt er auch, Alter, das ist jetzt eigentlich uncool, das wollen wir so nicht, das will ich nicht in Produktion sehen, lädt die Secrets nach, verbindet sich dann per SSH zu den ganzen Hosts. Da haben wir auch so ein paar Sachen gelernt, die ganz interessant sind. Zum Beispiel, dass SSH ein Limit hat, wie viele Non-Authorized Connections von einer anderen IP kommen dürfen. Und wenn man halt nicht überall IPv6 hat, sondern sich durch irgendwie Jump-Hosts durchtunnelt, und man hat ein Deployment mit 40 Hosts und der ist parallelisiert und kommt mit 40 Connections gleichzeitig am Jump-Host an, dann sagt der Jump-Host, ja, das ist mir zu viel. So, da sind jetzt überall schon so kleine Sachen drin, weil wir immer aus diesem Operativen von was funktioniert in der Realität kommen, um sowas dann halt zum Beispiel auch überbrückt zu kriegen. So, dann macht er so ein Configuring, das heißt, er schnappt sich einen Agent, nämlich der erste, der fertig wird. Es soll der erste sein, Eli hat gerade einen Bug, den holen wir nächste Woche raus. Schnappt sich einen Agent und guckt, hat der das durchkonfiguriert bekommen oder hat der irgendwelche Exceptions geworfen und dann kriegst du halt einmal eine ganz lange Liste, möglichst auch mit, nicht nur, hier war der erste Fehler, sondern ich habe das in der Breite durchkonfiguriert und das sind die 10 Fehler, die ich jetzt gerade gefunden habe. Und da kommt auch nicht sowas wie, ich laufe jetzt mal los mit Deployen und bin halb durch und habe irgendwie schon den Webserver ausgemacht und will irgendwie das Nginx-Template rendern oder da ist ja ein Syntaxfehler im Ginger drin. Das war so ein Ding, wo ich beim Ansible gedacht habe, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, dass ihr irgendwie loslauft und alles macht und dann feststellt, dass da ein Syntaxfehler drin ist. Und dann kommt immer ein, ja, kannst du Prediction Mode fahren? So, ja, Aber wer sagt denn, dass nicht irgendwie auf der Fehler, den du getriggert hast zum Rendern des Templates, auch mal ein Laufzeitfehler war, der abhängt von X? Finde ich Quatsch. So, das ist jetzt ein Predicting Run und dann geht er halt alle Komponenten durch. Das hier ist ein parallelisierbares System, deswegen sagt er gleichzeitig, ich schedule mal die beiden Komponenten System und Network, weil die sind gerade nicht voneinander abhängig. Ich kann die gleichzeitig im Prinzip ins System reindrücken. Deswegen liest sich so ein bisschen komisch. Er sagt erst was, ich schedule System, schedule Network und jetzt rede ich plötzlich wieder über System. Das ist nur, ich drücke es jetzt in die Queue zum Abarbeiten rein und hier ist er dabei, die konkreten Sachen abzuarbeiten. Und jetzt sieht man hier genau diese Fraktalität von Sten30 ist der Host. Das ist die System-Komponente, die hat eine Users-Komponente, die triggert ein File. Das File hat ein bisschen Content, der geändert wird. Da sehe ich dadurch durch diese Granularität auch immer nicht nur, dass die Datei hat sich geändert, sondern welcher Aspekt an der Datei hat sich eigentlich geändert. So. Dann ist hier was drin, wo er automatisch erkennt, er würde normalerweise ein Diff liefern von der Datei und merkt jetzt aber, Moment, du hast in diese Datei, in den Content, ein Secret reingeschrieben. Deswegen unterdrücke ich das. Und das Diff kannst du dir auf der Kiste da drüben abholen, wenn du es wirklich hast. Aber ich will nicht, dass irgendwelche Secret-Diffs in der CI-Pipeline irgendwo vorne rausfallen. Er guckt sich halt, der Datei-Type, das Content-Ding hat an der Stelle halt Logik drin, um halt alle Secrets, die existieren, zu scannen, auch noch mit so Partialsachen wie, manchmal sind so Zeilenumbrüche und Whitespace-Sachen drin und so ein Zeug, um die halt zu sniffen und zu sagen, oh, guck mal, da war irgendwie der String da, das gehört doch zu dem SSL-Zertifikat, was ich da drüben hatte. So. Das ist natürlich nicht bulletproof, aber das ist ein Safety-Belt. Und ein Safety-Belt verhindert nicht, dass du Unfälle baust, mach aber das halt, gut, der macht jetzt nicht, dass Unfälle weniger wahrscheinlich sind, aber dass halt der Impact nicht so hoch ist. Ist vielleicht mehr ein ABS. So, wenn ich jetzt eine andere Datei habe, hier wird ein Skript gerade rüber geschickt, so ein Journal-Check, dann würde er mir halt auch das Diff aufführen von, was würde ich da ändern. Wenn das zu lang wird, wenn das mehr wird als 200 Zeilen oder sowas, dann würde er auch sagen, das wird mir jetzt hier zu viel, da drüben ist die Datei, wo ich es hingelegt habe, wenn du das Diff brauchst, holst du dir ab. Genau. Das geht jetzt immer so weiter. Hier gibt es jetzt eins, da haben wir die Interfaces, wer die Debian ist, Cumulus ist ein Debian-basiertes System und die setzen auch auf dieses EVUpdown 2 ist das, glaube ich, auf. Das heißt, da gibt es dann die Interfaces-Datei, die würde sich jetzt hier an der Stelle ändern. Da würde jetzt hier zum Beispiel gesagt werden, da fliegt irgendwie die Zuordnung von den ersten 48 Switchports auf Bond 0, fliegt raus und wir machen die alle naiv. Der wirft die Bridge an der Stelle raus und er merkt jetzt, okay, das Exec, Zeug, das zu mir gehört, hat sich geändert, also ich weiß, ich müsste jetzt das Interface Reload antriggern. So, und das geht halt auch noch um die Ecke, dann haben wir das über mehrere Hosts. Hier ist jetzt die Sensu-Config von dem Sensu-Server und der kommt dann halt aber auch in einer anderen Struktur. Ich gehe nochmal zurück. Hier hat das Exec das File als Kindstruktur gehabt. Jetzt können wir meinen, der merkt das nur, wenn das Kindstrukturen sind, das stimmt aber nicht. Da gucken wir gleich in den Python-Code. Er merkt auch, wenn ein Nachbar unter bestimmten Bedingungen, und wenn er das aufschreibt, zeige ich euch, sich geändert hat und weiß, jetzt muss ich was tun. Weil das ist ein NixOS-System, wo ich hier hin deploye. Und da gibt es nur den einen großen roten Knopf von, du hast Config vorbereitet für die Änderung, bau das System neu. Das muss man ein bisschen anders machen, als die Datei hat sich geändert, macht das EF Reload. So, und dann kommt er unten durch und sagt, ich bin hier fertig. Das ist jetzt lila, weil Prediction ist lila. Green Bar gibt es, wenn ich ein Deployment gemacht habe, was erfolgreich war. Okay, wie sieht diese Systemkomponente aus? Das ist jetzt die allgemeine Systemkonfiguration. Netzwerkkonfig machen wir gleich auch noch. Und da sieht man hier genau dieses Ding von, der benutzt jetzt erstmal nur andere definierte Komponenten. Dann habe ich zum Beispiel ein Ding, das managt mir den Hosting und die Timezone und die Cumulus License. Und das sind total kleine Sachen, die ich nicht aus der Bateau Standard Library habe, sondern die habe ich in dem Moment gebaut, wo ich gemerkt habe, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Gucken wir uns gleich im Detail an. Eine davon ist ein bisschen größer, das sind die User. Und das geht halt gerade immer so weiter. So, wie sieht der Hostname zum Beispiel aus? Naja, der sagt auf der einen Seite, ich muss etc Hosts managen. Da irgendwie 427.0.1 reinschreiben, das bin ich. Und dann prüfen wir noch, ob wir Systemd Hostname Kittel ausführen müssen. Und wie kriegen wir raus, ob wir das machen müssen? Na, indem wir einmal Get Host by Name aufrufen und dann ist halt gut. Und hier an der Stelle kann ich halt, das finde ich extrem gut, immer zwischen diesem, es ist halt nur Python, mach doch, was du willst. Der Agent wird da am Ziel ausgeführt, wenn ich Verify bin und du kannst alles tun. Und deswegen ist es halt auch kein Silver Bullet, du kannst natürlich gegen das System arbeiten, aber ich bin ein Softwareentwickler, ich habe da ein Software-Tool, ich will das schreiben können. So. Und die Timezone ist ganz ähnlich, die hat jetzt kein Verify mehr. Die guckt halt nach, ob etc-timezone korrekt ist, weil das Timedate-Kittel keinen vernünftigen Output hat, den man richtig parsen kann. Sucht man sich halt zusammen, wie man es halt bequem aufschreiben kann. Und dann triggert man halt, wenn das hier nicht stimmt, da kann man einfach in Python die Assertions benutzen, das schreibt sich gut auf. Und dann triggert man halt das Kommando von mach mal. So. Die Cumulus-License ist noch ein bisschen größer. Da ist auch ein ganz interessanter Move drin gewesen. Das, was im Log-Output kommt mit ich bin die Komponente mit folgendem Namen und folgendem Parameter, weil die Cumulus-License nichts anderes hat, als hier kommen die Lizenzdaten, ist das der eine nicht benannte Parameter. Das Name-Wording haben wir uns von Puppet geklaut. Jetzt würde er die Lizenz in den Output packen. Das ist so ein bisschen ungünstig, deswegen habe ich die hier einfach rausgeblendet. Und hier an der Stelle sieht man jetzt, wie kommt das mit diesem Verify eigentlich dazu, dass er merkt, wann muss ich was ändern. Naja, er sagt selber, die Lizenz schreibe ich mir mal in mein Arbeitsverzeichnis auf der Kiste, weil der braucht das halt als Input von einer Datei, das Kommando. Und jetzt kann ich hier halt an der einen Stelle gucken, okay, welche Lizenz ist eigentlich installiert. Und wenn das eine andere ist, dann muss ich bitte was machen. Und ich kann halt noch gucken, hat sich irgendeine von meinen anderen Komponenten gerade geändert. Und da gibt es ein paar vordefinierte Assertions, um diesen Tree zu analysieren und zu sagen, so, okay, irgendwo hat oder hätte sich jemand geändert, deshalb würde ich mich ändern und daraus ergibt sich dann nämlich diese Kette von Sachen, die sich aufbauend aufeinander ändern würden, auch in der Prediction nachher sagen, ich habe die Datei geändert, deswegen würde ich das Configure Make Make Install anwerfen, der würde nachher diesen Output erzeugen, der würde dann davon und dann habe ich einen Reload. So. Bei den meisten Systemen hört das dann relativ schnell nach irgendwie einmal um die Ecke auf und da geben wir uns Mühe, dass man das sehr einfach machen kann, dass man wirklich diese ganze Kette findet. So, ich habe gerade gesagt, dass wir halt beliebiges Python sprechen können und das kann man auch nutzen, Max wird jetzt hellhörig, um in dem Code halt mit externen Datenquellen zu reden. In unserem Fall zum Beispiel, die User, die nachher angelegt werden sollen oder deren Public Keys in die Authorized Keys rein sollen, die schreibe ich nicht hier in die Production Config und die Dev Config rein, sondern da gehe ich zu unserem Config Management System und hole beim anfänglichen Rechnen der Config einmal dort die User ab, die jetzt gerade die Permissions haben, deren Authorized Keys, und drückt die da rein. So, XML-RPC bei uns an der Stelle. Da kannst du jetzt irgendwie beliebig drauf rumrechnen und dann fällt am Ende im Prinzip raus, hier, die Authorized Keys soll bitte gesetzt werden. Ich glaube, da habe ich jetzt auch das Template irgendwo, das Template zeige ich gleich. Und diese Templates können halt immer auf die Attribute von der Komponente einfach direkt zugreifen. So, die Netzwerk-Config, die hat jetzt diesen interessanten Teil, dass wir da wiederum statische Config in dem Environment drin haben. Was müssen wir bei den Cumulus-Switches machen? Gar nicht so viel, weil wir benutzen die eigentlich total blöd. Wir müssen ihm sagen, was ist denn eigentlich deine Management-Adresse? Die will ich konfigurieren. Und halt, wie möchte ich welche Ports welchem VLAN zuordnen? Da habe ich mir jetzt einfach so eine Datenstruktur ausgedacht an der Stelle. Und man muss ihm noch ein bisschen sagen, wie die ASIC welchen Port irgendwie in welchen Modus setzen soll, von welches Speed da eigentlich drauf ist. Die hat zum Beispiel ein Problem, dass wenn du Kupfer-SFPs reinsetzt von der FS, glaube ich, und die hat halt nur ein 1G, dann musst du der ASIC das explizit sagen und so weiter. So. Das geht bestimmt besser. Mir hat es halt einfach gereicht. Da kann man sich halt aber auch, weil es nur Python ist, beliebige Optionen noch zurechtlegen. So. Im Netzwerk sieht es dann bei mir so aus, ich habe mir einmal hier eine statische Map gemacht von was sind unsere VLAN-Namen zu VLAN-IDs und jetzt rechne ich halt auf den Teilen rum. Ich benutze da ein bisschen JSON, ich mache da einfach mal eine Int-Konvertierung, das ist alles so ein bisschen typisches Python-Glue-Code-Zeug. Und da gibt es dann halt irgendwann, zum Beispiel für die Ports, Systemd-Integration mit, okay, wann muss ich eigentlich den Switch-D reloaden? Naja, wenn irgendeine von den Dateien da an der Stelle sich geändert hat. Und hier mache ich das so, dass ich die Dateien nicht auf der obersten Ebene einmal alle hinzufüge, sondern ich gebe die an eine andere Komponente, die das dann halt in den Baum für mich eingliedert. Genauso halt für die Interfaces hier an der Stelle, wo dieses EF Reload rauskommt. Der sagt auch, hier ist eine Reihe von Vorbedingungen, pack du die bitte für mich in den Tree rein. Und was ich gerne mache ist, es kann ja sein, dass im letzten Lauf diese Dateien sich geändert haben, der EF Reload schiefgegangen ist. Dann muss ich ja jetzt noch rauskriegen, dass der EF Reload nachgeholt werden muss. Ja. Und dann habe ich mir was gebaut, wo ich sagen kann, ah, guck mal, immer wenn das EF Reload erfolgreich durchkommt, dann ist diese Datei angefasst worden und er kann jetzt nämlich abgleichen, was sind denn die Timestamps von den Dateien, die ich da drüben habe, zu dem da, buff, muss ich draufhauen. So. Die Templates, das ist im Prinzip einfach Jinjar, da kriege ich die Komponente unter anderem mit reingedrückt und kann dort Attribute, die ich auf dem Objekt gesetzt habe, einfach mit Python halt auseinandernehmen und kann mir da halt Sachen machen. So. Alles nicht so richtig spannend. Das ist auch irgendwie der Plan. So, dieses Exec, was jetzt dieses um die Ecke laufen macht, ist jetzt auch nur was, was ich mir in dem Moment schnell gebaut habe, was ich mal gebraucht habe. Und die Standard-Library und die Libraries, die bauen wir dann immer weiter auf, wenn wir halt Projekte finden, wo sich diese Patterns wiederholen. Eine meiner Design-Erfahrungen ist, don't repeat yourself wird missverstanden. Weil die Leute meistens von, hier habe ich a gleich a plus 1 hingeschrieben und hier habe ich a gleich a plus 1 hingeschrieben, zack, refactor und Funktion. Das Dumme ist, unser Hirn ist, was Mustererkennung angeht, halt so drauf getrimmt, so schnell Muster zu erkennen, wo wir halt Muster bauen, die uns eigentlich noch gar nicht helfen. Deswegen für meine persönliche Richtlinie, frühestens, wenn ich was zum dritten Mal hingeschrieben habe, eher so beim fünften, sechsten Mal drauf gucken, was ist denn hier das wirkliche Pattern? Weil meistens kriegst du dann, ach nee, da muss ich mittendrin noch was anders machen oder nee, hier drüben oder der braucht diese anders. Und deswegen mache ich genau das, dass mit dieser Struktur, wo das so einfach ist, ich Sachen 3, 4, 5 Mal neu erfinde und sie danach nebeneinander halte und sage, gibt es jetzt hier eine ordentliche Gemeinsamkeit oder nicht? So, und da gibt es halt entsprechend APIs, wo man dieses, ich bin der, der diese Dependencies, die mir von außen reingereicht werden, wie hier oben die Datei, ich gliedere die jetzt hier in den Baum ein und muss dann gegebenenfalls noch sagen, ja, ich gliedere dich bei mir in den Baum ein, ich bin aber nicht dein Partner. Ja, die Datei will ja wissen, der File-Content, wo hole ich mir diese ganzen Variablen ab, die ich gerade, wo ist der Scope von mir und den muss ich da gegebenenfalls halt mal managen. So, und das Verify an der Stelle ist halt auch, der sagt auf der einen Seite, naja, wenn irgendeins von meinen Subkomponenten, wenn die Dateien sich geändert haben, dann muss ich auf jeden Fall auch einmal antriggern, dass das Reload stattfindet. Oder wenn irgendeine der Dependencies halt neuer ist als mein Control-Target. So. Weil das ist relativ eng aufzuschreiben und dann kommt einmal dieses Update hinterher und gut ist. So, und damit kann ich mir solche Sachen halt bauen. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie so ein Refactoring läuft. Ich habe am Anfang angefangen, es gibt so eine API, wo Komponenten sich Daten zuspielen können, wo nämlich das System sagen kann, ich möchte gerne, dass geprüft wird, ob mein Management-Interface pingbar ist. Und das ist nicht Bestandteil der Sensu-Server-Konfiguration, sondern Bestandteil der System-Konfiguration. Am System möchte ich sagen, für dieses System gibt es einen Check, der prüft, ob ich unpingbar bin. So, dann gibt es eine kleine Key-Value-API, nennt sich Provide and Require. Und der sagt jetzt einfach, der brüllt in dieses Deployment, brüllt der rein und sagt, ich habe hier einen Sensu-Check, hier ist ein Parameter. Und am anderen Ende gibt es jemanden, der sagt, sammel die mal bitte alle ein und daraus baue ich jetzt Sensu-Config zusammen. So, jetzt guckt man da drauf und stellt fest, jetzt habe ich 17 Mal dieses Provide, Sensu-Check, Dict, etc., etc. Und genau das will ich halt nicht haben. Genau das will ich jetzt eigentlich hübscher haben. Dann baue ich mir jetzt eine Komponente, die genau das zusammenführt und die macht nichts anderes, als dieses Provide auch im Configure einmal einzupacken und danach kann ich es so aufschreiben. Da ist plötzlich diese Mechanik, dieses Provide-API-Ding, das ist jetzt weg. Jetzt kann ich nur sagen, ich will einen Sensu-Check haben, der soll so heißen, der wird nicht bei mir ausgeführt auf meinen Agent, sondern der wird da woanders ausgeführt werden. Also Remote in der Denke ist Remote vom Sensu-Server ausgesehen. Der wird vom Sensu-Server ausgeführt mit, kann ich das Management-Interface anpingen. Und hier kommt die Command-Line. So, und plötzlich ist das, auch wenn ich 10 davon habe, sinnvoll lesbar. Alright, das war jetzt viel Code, viel Technik. Bateau als Werkzeug ist dafür da, um bei Automatisierung ganz reguläre Software-Engineering-Methoden einzusetzen. Ja, dass das für jemanden, der Code schreibt, eingängig ist und nicht ein, oh toll, jetzt habe ich YAML vor mir, da freue ich mir aber ein Bein aus. Es hat diese fraktale API, gerade um Komplexität zu managen und so wünschenswerte Eigenschaften wie Konvergenz aufrechtzuerhalten, auch wenn es halt viel wird. Man muss aber im Hinterkopf behalten, there is no silver bullet. Es ist nur ein Werkzeug und wenn ich mit dem Werkzeug auf meinen Fuß ziele, dann macht es halt Aua. So, was kann ich da noch kurz über diesen Code hinaus? Es ist ein Single-Command-Werkzeug. Was ich bei Ansible ein paar Mal gesehen habe, ist, dass Leute sich Shell-Wrapper bauen um den Ansible-Aufruf drumherum. Und das ist bei uns immer so ein Anti-Design-Ding von, wenn das passiert, dann fehlt im Batteau noch irgendein Feature oder irgendeine Ecke, die bitte macht, dass ein Deployment mit Batteau heißt ./Batteau-Deploy-Environment und nicht noch vorher drei andere Sachen oder irgendwas. Ich glaube, bei Ansible war eine der Sachen zum Beispiel, wenn dein Ansible ein Modul hat, was selber wieder zum Beispiel irgendwie eine Postgres ansprechen möchte aus dem Python raus, ja, dann musst du dir irgendwas überlegen, wie das Ansible auf der Gegenstelle im Python halt erstmal den Postgres-Treiber hat. Und das sind so Sachen, die wir halt alle so eingebaut haben über dieses App-Env mit dem Requirements-Text. Und da haben wir ganz lange geschliffen. Und immer wenn ich jemanden erwische, der einen Shell-Wrapper drumherum macht, dann haue ich mir auf die Finger und gucke einmal von, brauchst du das eigentlich wirklich? Wir haben eine konsistente Konfigurationsphase. Das heißt, bevor der anfängt, irgendwas am System anzufassen, weiß ich, alle Templates, der ganze Kram ist alles einmal ausgerechnet, durchgelaufen. Da gibt es nicht so eine Überraschung wie Syntaxfehler. Ich habe so einen Prediction-Mode, der halt transitive Änderungen hinkriegt und weiß, das geht hier dreimal um die Ecke. Und das ist sehr performant, weil die Ebene, auf der wir mit den Agents kommunizieren, ist nicht, ich möchte bitte irgendwie das Touch-Kommando ausführen, ich möchte bitte das machen, sondern der zieht einmal den Agent am anderen Ende hoch, hat dann an jedem Agent auch diese kompletten Python-Strukturen für das Deployment dort und sagt nur noch, deploy bitte die System-Komponente. Und dieses ganze fraktale Geraffel findet auf dem Agent statt. Bei anderen Systemen habe ich dann immer das Problem, mach mal Schritt 1 und dann habe ich halt Netzwerklatenz für jedes einzelne Kommando. Und so geht es halt so schnell, wie dieser ganze Subtree unterhalb von diesem großen Ding halt abgearbeitet werden kann. Ich habe Self-Bootstrapping, ich habe keine globale Installation von Batteau irgendwo. Ich habe auch nicht an der Seite irgendwo drei Virtual-Envs in irgendwelchen Batteau-Versionen, sondern wenn ich das Projekt X auschecke von vor einem Jahr und da ist noch die Batteau-Version 2.3b2 drin und ich sage Batteau deployed, dann kriege ich auch genau die. Und wenn mein Kollege die hochzieht, dann zieht er die halt auch hoch. Und was ich noch ganz hübsch finde, ist, wir haben so eine Remote-PDB-Integration, damit wenn zum Beispiel im Verify-Update-Cycle auf irgendeiner Kiste was schief geht, kann ich in meinem Deployment-Code einfach reinschreiben Breakpoint und ich kriege einen Remote-PDB in die Session auf der anderen Maschine rein. So. Natürlich, wir haben so eine Liste an Issues, wo wir sagen, das könnte irgendwie besser gehen, das wäre irgendwie cooler. Error Reporting ist momentan so ein Ding, was irgendwie ein bisschen tricky ist. A, können es manchmal sehr viele sein, weil die Philosophie halt ist, gib mir möglichst viele Fehler auf einmal und nicht Deploy Fehler 1, Deploy Fehler 2, Deploy Fehler 3. Macht aber halt manchmal, dass die Liste so lang ist. Und da müssen wir noch ein bisschen ran. Ich würde gerne vom GPG weg, weil das ist halt richtig, kein Schimpfwort, furchtbar. Age ist ein ganz cooles Tool an der Stelle, das werden wir vielleicht nächste Woche anfangen auszubauen. Weil dann kann man nämlich so Schweinereien machen, anstatt irgendwelche Key-Nummern da reinzuschreiben. Dann kann ich pro Environment sagen, da drüben ist eine URL. Und bei uns in der Plattform zum Beispiel kann ich dann sagen, aus folgender Ressourcengruppe, gib mir mal die Liste der SSH-Keys, die folgende Permission in dem Projekt haben. Und dann kann die sich ändern und dann muss ich das nie mehr managen. Und wenn mein Kunde sagt, der Mitarbeiter ist weg, dann ist beim nächsten Deployment das Zeug halt auch weggezogen. Oder ich kann sagen, hier ist ein externer Mitarbeiter, der hat da seinen GitHub-Account, wirft da den Key rein. So. Provisionierung ist momentan so ein Thema, was im Entstehen ist. Wir haben halt so Development Container Support, wo wir halt Container, die VMs emulieren, für Entwickler bauen können. Und die können halt on the fly gebaut werden. Und das würden wir gerne noch erweitern systematisch, man kann halt auf unserer Plattform und auf anderen Plattformen halt auch erstmal diese Target-VMs erstmal hochziehen. Da geht es noch ein bisschen rein. Dokumentation ist nicht so die allerbeste. Und dann allgemein so Quality-of-Life-Kram. Das ist dieser Development-Cycle. Das, was wir im R-Sync machen im Development, wenn du das allererste Mal Produktion aufsetzt, hast du halt dann das Problem, jetzt willst du zu Git wechseln und findest dann in der Produktion trotzdem nochmal so Ping-Pong-Fehler, die du spielen musst. Das muss man auch nochmal irgendwie gerafft werden. Dann haben wir noch so ein Monitoring-Integration-Ding, dass wenn ich ein Deployment anstoße und weiß, folgender Schritt macht Downtime, dann will ich bitte auch mit dem Monitoring integriert sein von, ich weiß, dass das jetzt wackelt. Lass den armen Bereitschaftshabenden in Ruhe. Cookie-Cutter-Support, dass ich sagen kann, ich mache jetzt eine neue Komponente mit so Standardkram, dass ich dann irgendwie halt schnell A, B, C, D spielen kann. Und dann kommt noch eine ganz lange Liste. So API-Targets, dass ich halt auch Maschinen, die nicht selber eine Linux haben, sondern die dann eben eine klassisches NOS haben oder halt irgendwie, ich will mit Fastly reden oder irgendwie solche Sachen halt. PyTest-Integration, dass man halt, wenn man seine Deployments schreibt, tatsächlich für den Kram PyTest schnell hochziehen kann. Da ist viel Infrastruktur schon da, weil das Plateau selbst halt gemanagt wird. Wir sind auf der Zeit, ne? Genau, also da gibt es einfach viele Ideen und da arbeiten wir uns in aller Ruhe immer weiter voran. So, guck mal, wie viel Zeit für Fragen wir noch haben. 5 Fragen oder 5 Minuten? 5 Minuten. Alright. Entschuldigung, ich dachte, ihr seid hier, um was zu hören. Weißt du, wir sind im Open-Source-Umfeld tätig und ich hasse es, über Konkurrenz nachzudenken.
Okay, also gedacht so als, wenn du Ansible benutzt, guck dir doch mal das an.
Ja, auf jeden Fall, weil es gibt einfach Sachen, wenn ich Leute sehe, wie sie Ansible benutzen, wo ich sagen würde, da hat Bateau halt schon sehr interessante Antworten auf Probleme, die bei denen anders gelöst sind oder nicht so geschickt gelöst sind. Und ich muss die Schleife mit der Konkurrenz machen einfach. Ich bin seit über 20 Jahren, seit fast 25 Jahren im Open-Source-Umfeld tätig und es geht mir so ein bisschen auf den Keks, dass man in so eine, diese amerikanische Startup-Winner-Takes-It-All-Denke kommt. Ja? Es kann nur einen geben, es gibt doch Ansible, warum machst du was anderes? Das heißt, primär kratzen wir an unseren eigenen Wunden und wir machen das als Open-Source und wir haben ein paar Leute extern, die auch von extern da mitmachen. Ich muss keinen evangelisieren. Manchmal sind das immer so sehr konfrontative Sachen. So. Aber ja, Ansible ist ein Klassiker. SaltStack kannst du dir an der Stelle halt angucken. Puppet ist halt auch so ein Thema, je nachdem, wofür du es benutzt, kannst du Bateau an der Stelle halt verwenden. Klar.
Genau, dadurch, dass eben die Agenten jeweils dann komplett auf dem Zielsystem laufen und dort dann eben auch das eben die ganzen zu tunenden Schritte erstmal ausgerechnet und dann dort ausgeführt werden, hat natürlich wie gesagt den Vorteil, dass es eben nicht dieses Ping-Pong gibt. Allerdings, genau, wie viel Rechenaufwand sind so typische Deployments? Denn je nachdem, was man deployt, es kann natürlich irgendwie ein schön fetter Host sein, aber eben zum Beispiel, wenn es einfach nur ein Managed Switch ist, die sind jetzt nicht unbedingt immer so die Performance-Weltmeister. Kann das ein Problem werden oder ist das eigentlich in der Praxis immer unauffällig gewesen?
Also RAM und CPU-Verbrauch von Bateau selber ist relativ schmal. Die Cumulusse zum Beispiel, also wenn das ernsthafte so Cumulus-Teile sind, die haben halt irgendwie so ein Xeon drin sitzen, das ist jetzt auch nicht so, so dramatisch. Oder irgendwas in der Kategorie ist bestimmt kein Xeon mehr. Eigentliche Problematik ist, wenn du einzelne Sachen hast. Wir haben manchmal Projekte, die im Deployment Bildschritte übernehmen. Da hat der Entwickler dann irgendwie gepennt. Halt so ein Kram wie, du musst ein riesen Node.js-Projekt rechnen, weil die öffentlich lesbare Domainname muss im Frontend-Code halt im JavaScript ausgerechnet gewesen sein. Und das Dumme ist, gestern hatten wir es irgendwo, so ein Node.js, wenn du da halt so einen Bildprozess hast, der frisst dir halt mal für 10 Minuten 5000 IOPS weg. Das ist halt eher so das typische Problem, dass man halt einzelne Schritte hat, die an sich sehr teuer sind. Vorteil an unserer Stelle, Bateau kann halt im Prinzip alles, was ein Admin manuell machen könnte. Daraus ist das so ein bisschen gedacht, wie denkt ein Admin, der das so runterschreiben würde. Und mit dem kannst du halt auch mit einem Kubernetes oder mit einem irgendwas interagieren. Das ist nicht ein irgendwie, wir wollen nicht Container machen oder so ein Zeug. Und dann liegt es aber daran, tatsächlich die Social Skills rauszuholen und den Entwickler zu überzeugen von, du, ich hätte da gern ein Build-Product, wenn ich ein Deployment mache und nicht deine Compiler-Suite einmal angeworfen.
Habe ich selber noch? Die API-Zugriffe zum Beispiel, also zum Beispiel gegen eine Netbox, die würden dann von dem Switch selber aus passieren?
Ja, genau. die würden momentan vom Switch selber aus passieren, wenn man es so schreibt, wie ich es dort geschrieben habe. Und das ist dieses Thema auch so API-Daten-Akquirierungssachen. Ich würde sie lieber auf dem Controller ausführen und sie dann halt rüberdrücken. Und es ist auch eh, dass das Development, dass diese Environment-Configs, dass das Configs sind, ist halt auch mehr draus geboren von, das ist so sukzessive Weiterentwicklung. Und inzwischen würde ich mir auch lieber wünschen, dass ich das in Python aufschreiben kann. Dass ich im Prinzip, dann nehme ich sozusagen einmal so ein Input-Output, Prozess habe, der mir dann dieses Modell generiert, der dann damit losläuft und Sachen macht. Und den Teil, dass dort Daten halt in diese, auf die Maschinen übertragen werden, das haben wir schon. Das ist nämlich genau das, dass die Environments, die werden einmal lokal geladen und dann halt rüber gepusht, nämlich die Secrets, kann ich ja nur auf dem Controller decoden. Da, wo der das aufruft, seinen GPG-Agent halt hat. Und den will ich nämlich nicht über die Kisten drüber haben. So, und damit ist im Prinzip schon der Vektor da, um so ein, ich habe eine Datenakquirierungsphase und die drücke ich jetzt halt dann in das Model rein.
Musik in meinen Ohren. Sonst noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen, vielen Dank.
Merci.